So, ein gern gesehener und bekannter Gast bei Auf 1, Uwe Kranz, ehemaliger Präsident des Landeskriminalamts Thüringen und ehemaliger nationaler Berater bei Europol und heutiges beratendes Vorstandsmitglied bei MWGFD. Ich sage mal herzlich willkommen in Bregenz. Schön, dass wir Sie heute zum Interview haben.
Ich freue mich.
Herr Kranz, heute ist ein denkwürdiger Tag. In Deutschland ist das Selbstbestimmungsgesetz nach langer Beratung und zahlreichen Befürchtungen wieder in den Rat vieler Experten und der Opposition von der Ampel verabschiedet worden, mit weitreichenden Folgen. Fortan kann man einmal jährlich seine Identität wechseln, nach Belieben per Sprechakt, im Prinzip ganz einfacher standesamtlicher Verwaltungsvorgang mit Konsequenzen auch gerade für Jüngere. Was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie von dieser Verabschiedung gehört haben?
Ja, ich hab's kommen sehen. Man kann es nicht anders sagen. Man hat erwarten dürfen oder erwarten müssen, dass unsere Abgeordneten so abstimmen, wie sie abgestimmt haben, mit 370 Stimmen ungefähr dafür und einige dagegen. Und einige haben sich wieder mal davon gestohlen, haben sich nicht entschieden. Es ist ja über ein Jahr darüber diskutiert worden. Und man hat ja bis zum Schluss gewusst, wo die Fallstricke sind. Man weiß, was los ist. Ich persönlich nenne das Ding ein Selbstverstümmelungsgesetz. Das ist vielleicht der richtigere Begriff. Und wenn ich dann diese Bilder im Kopf habe und die Filme nochmal mir Revue passieren lasse, von den Menschen, die sich haben umwandeln lassen von Frau in Mann oder Mann in Frau und die gerne wieder zurück wollen, wenn sie dann in der Phase dieser jugendlichen Unorientiertheit diesen Unsinn gemacht haben und später dann merken, sie sind jetzt zweimal im falschen Körper und wollen wieder zurück und das geht dann nicht mehr so, wie man das sich denkt. Und diese unzähligen Dinge, die damit verbunden sind, ich meine, ich brauche Ihnen das nicht zu sagen, von den Männern, die sich jetzt mittlerweile in die Sportebenen der Frauen hineinwogeln und dort riesige Gewinne machen und Siege davon tragen, weil sie also eben muskulöser sind, stärker. Und das geht ja noch. Ich habe jetzt gerade heute gelesen, dass in Spanien 6 Männer, die nach häuslichen Gewalttaten, die häusliche Gewalttaten gegen ihre Frauen begangen haben, nach der Verurteilung sich haben umwandeln lassen in Frauen und wollen in die gleichen Frauenhäuser, wo ihre Frauen untergebracht worden sind, untergebracht werden. Dann wird es ja ganz irre. Ne? Also wenn man diese Auswüchse sieht, dann muss man sagen, also lieber Gesetzgeber, mach deine Hausaufgaben richtig.
In dem Zusammenhang ist es ja auch eingewandt worden als großes Risiko dieses Gesetzes, dass künftig zum Beispiel Straftäter einfach ihr Geschlecht ändern können. Mhm. Und dann wird das unter Umständen, wird das in den Behörden, in den Melderegistern noch gar nicht rechtzeitig umgetragen. Ja, und dann kann derjenige praktisch untertauchen, oder wie ist das?
Nein, das ist vorgesehen, dass da eine Meldepflicht reinkommt. Gott sei Dank hat das der Minister Buschmann eingebaut. Ich denke mir, dass noch viele, viele Tücken erkannt werden, erst in der Lebenswirklichkeit. Dazu zählen so viele Dinge wie der Besuch von Saunagängen und Frauen, Schwimmzeiten und all diesen Irrsinn. Die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist, dass irgendwann mal die islamistische Dimension in Deutschland so groß wird, dass solch ein Unfug von denen dann verboten werden wird.
Das ist ja sowieso der Punkt. Man fragt sich, für wen solche Gesetze in dieser sich verändernden Gesellschaft eigentlich noch erlassen werden, da ja, sagen wir mal, die Neubevölkerung, die ja doch sehr religiös und fromm ist, mit sowas sowieso gar nichts anfangen kann. Eigentlich sind es ja Gesetze für eine sterbende Minderheit, muss man sagen. Ja?
Sie sagen es zu Recht. Also in 10, 15 Jahren werden wir Mehrheiten haben, wir werden Parteien haben, wir werden Gesetzgebung haben. Wir treffen ja jetzt schon, letzte Woche war das, glaube ich, dieses völlig missachtete oder völlig nicht beachtete, so muss ich genauer sagen, nicht beachtete Treffen der islamischen Jugend, die da sich getroffen hat und ein Kalifat herbeischwört und die Gesetze des Korans umgesetzt sehen möchte. Also das hätte mal der Herr Haldewang überwachen lassen müssen. Nicht, was in Potsdam gelaufen ist, sondern das, was in Hamburg gelaufen ist. Da ist die Säge an die Wurzel unserer Demokratie gelegt worden. Da geht es darum, dass dieser Staat vernichtet werden soll, so wie er existiert. Das ist unsere Demokratie, die dann über die Wupper geht, weil man dann sagt, also das sind Rechte, die respektieren wir nicht, deine Gesetzgebung haben wir nichts damit zu tun. Die benehmen sich ja schon so.
Nun ist ja das Thema der heutigen Veranstaltung, zu dem Sie ja auch als Referent hier sind, die Frage der Frühsexualisierung von Kindern unter anderem und das sexuelle Selbstbestimmungsrecht, in dem Fall auch mit seinen Implikationen für die Jüngsten, sage ich mal. Mhm. Sie sprechen auch unter anderem zum Thema und haben auch den Begriff geprägt, ich glaube, Institutionalisierung des Kindesmissbrauchs. Mhm. Wie stellt sich da aus Ihrer Sicht die Entwicklung der letzten Jahre dar? Was hat sich da verschoben? Wo liegen da die hauptsächlichen Unterschiede, sage ich mal, zu den Zeiten, bevor Wokeness und Queerness und Trans-Ideologie die Politik dominiert haben?
Also das eine ist natürlich ganz sicherlich die frühkindliche Sexualisierung, die da neu aufs Panier gehoben worden ist von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Professor, so viel Zeit muss sein, auch wenn er den sich selbst gemacht hat. Wir haben da ein Papier, das von der Weltgesundheitsorganisation und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemeinsam vor über 10 Jahren geschaffen worden ist. Das ist ein Rahmenpapier, das die frühkindliche Sexualisierung auf angeblich wissenschaftlicher Erkenntnis basierend, das ist Kendler, der ein bekannter Pädokrimineller war, aber Professor wurde darüber und auch Doktortitel bekommen hat, dass man sagt, ein Kind ist von Geburt an ein sexuelles Wesen und möchte gern sexuell befriedigt werden und sich sexuell ausdrücken. Das ist ein Schwachsinn hoch 3, der wird aber mit wissenschaftlicher Werf wieder verkauft und wird behauptet, das sei alles wissenschaftlich bewiesen. Das sind nur die 2 Figuren, die das früher mal so entschieden haben und auch seit der Zeit in vielen, vielen Studiengängen immer wieder weitergegeben haben, dieses Denken. Und wenn ich dann lese, dass von 0 bis 4 Jahren ein Kind lernen soll zu masturbieren, dann frage ich mich, welche Kindertagesstätte angestellt, das denn machen soll, wie die Hand anlegen soll oder was. Und wenn ich dann höre, dass Kinder von 6 Jahren bis 7 Jahren schon geschlechtliche Unternehmungen machen, mit 9 Jahren wird schon überlegt, wie richte ich einen Puff ein, das ist eine Unterrichtseinheit in einer Schule gewesen. Also das passe ich mir in die nicht mehr vorhandenen Haare und reiße sie mir geradezu aus vor lauter Zorn. Das kann nicht sein, dass unsere Kinder im ideologischen Nahkampf sozusagen zerschreddert werden.
Aus Ihrer Tätigkeit bei Europol haben Sie ja auch sicherlich Einblicke gehabt in die schwerpunktmäßige Bekämpfung der Pädophilie. Spielt ja auch eine große Rolle in der europäischen Strafverfolgung.
Pädophilie weniger, aber Menschenhandel, Kinderhandel.
Kinderhandel auch aus Osteuropa. Und in dem Fall, sehen Sie da auch eine Konterkarierung aller strafrechtlichen und kriminalistischen Bemühungen der letzten Jahre, indem man jetzt praktisch gewissermaßen diesem Milieu, ich sag mal dem pädophilen Milieu, hier neue Opfer zuführt durch diese Frühsexualisierung?
Eindeutig. Also das ist, wenn man im Grunde, wenn man es durchleuchtet, stellt man fest am Schluss, das Ziel ist es, das Kind aus der Familie herauszubrechen, die Familie zu zerstören und die Familie gilt als die Keimzelle des Staates. Das heißt, man zerstört den Staat von innen heraus. Und wenn ich das Kind schon frühkindlich erziehe, sexuell erziehe, dann ist das schon keine normale Erziehung mehr mit Vater, Mutter, Kind. Wenn ich dann lese, was derzeit alles unterwegs ist, mit Vater, 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 Kind, Mutter, 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 Kind und 3, 4 Väter und was die Hölle, was alles noch diskutiert wird, dann sträuben sich mir wirklich die Gefieder. Ja, keine Haare mehr. Ich kann nichts anderes als sagen, Leute, lasst die Kirche im Dorf, das alles ist ein ideologischer Nahkampf. Und dahinter steckt auch so diese grüne Philosophie. Sie erinnern sich ganz gewiss an Martin Cohn-Bendit, der gesagt hat, wie beglückend es sei, wenn ihm ein kleines Kind ihm den Hosenschlitz aufmacht und dann mit den Händen da reingeht. Also das ist ein Europaabgeordneter.
Allerdings ist das aus einer Zeit gewesen, wo die Grünen insgesamt so getickt haben. Es gibt ja auch von Renate Künast solche Zitate. Aber dazwischen hat sich ja dann doch mal noch eine 20-jährige Phase, möchte ich mal sagen, der bürgerlichen Renormalisierung noch mal eingebaut, bevor dann die Grünen jetzt in ihrem zweiten Anlauf an der Regierung, 20 Jahre später, diese Ideologie jetzt plötzlich sozusagen indirekt durch die Hintertür wieder einführen. Die Frage ist, Sie hatten es gerade angesprochen, was ist der ideologische Kern oder was ist eigentlich der gesellschaftspolitische Zweck hinter diesen Maßnahmen? Was steht da am Ende für ein Gesellschafts- und Menschenbild, das man erreichen und erziehen möchte?
Das Menschenbild ist ein austauschbarer Mensch, der leicht zu kontrollieren ist. Das ist also in allen anderen Bereichen auch nachzuvollziehen. Das sehen wir auch bei der WHO, bei den WHO-Papieren. Das große Ziel ist es, den Menschen zu unterwerfen. Und das ist das, was von Anfang an schon offen gesagt worden ist. Der erste Vorsitzende von WHO, der hat schon damals gesagt, seine Aufgabe ist es, die Menschheit zu minimieren. Das heißt, Bevölkerungsrückgang zu verursachen. Das war von Anfang an, 1948, schon die erste Aussage. Und das zieht sich durch bis zum heutigen Tage über Bill Gates Forderungen, über Aussagen von Rockefeller, von irgendwelchen anderen Figuren, insbesondere von World Economic Forum, Klaus Schwab und Herr Harari, dieser Zukunftspapst, wenn ich dem zuhöre. Wir schaffen eine nutzlose Menschenklasse. Dann wird doch überall deutlich, wohin es führt. Wenn man das alles mal zusammennimmt, von allen Seiten sich das anschaut und dann so eine Meta-Vision oder eine Meta-Ebene erreichen, von oben runter guckt, dann sagt man, aha, das macht alles Sinn. Das sind ja überall Bausteine. Und die Zensurmaßnahmen, die in der WHO drinstecken, die im Digitalen Service Act drinstehen, die beim Deutschen Dienstegesetz drinstehen, das sind alles Maßnahmen, um uns stillzumachen. Damit wir das nicht mehr ausdrücken können, was wir heute noch sagen können.
Nun findet ja die Veranstaltung heute hier im Rahmen eines kirchlichen, ich sag mal, ist da ein kirchlicher Veranstaltungsort, was auch zu erheblichen sagen wir, Verstimmungen, auch Kritik in der Lokalpresse vorher hier geführt hat in Bregenz, da offensichtlich viele Katholiken oder auch evangelische Gläubige immer noch denken, in Deutschland ja auch, dass diese Kritik an der Queerbewegung und damit auch Kritik an diesen von Ihnen eben beschriebenen Entwicklungen eigentlich etwas Rechtes oder Rechtspopulistisches wäre. Dabei ist ja eigentlich das ein zutiefst humanistisches Anliegen, möchte ich mal sagen. Es ist ja eigentlich eine Rückbesinnung auf die Conditio Humana und die war ja eigentlich in der Kirche immer, wenn man so will, sinnstiftend. Die Kirche hat ja selbst das Prinzip des Maß aller Dinge, des Menschen als Maß aller Dinge formuliert. Das scheint ja in dieser Ideologie, in dieser transsexuellen und in dieser frühkindlichen Fehlentwicklung, möchte ich mal sagen, scheint das ja überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, dieses humanistische christliche Prinzip, oder?
Diese Kritiker sind meines Erachtens verehrte Schafe. Die laufen einer Ideologie hinterher, nach dem Motto, es ist schick, alles rechts zu bezeichnen, was irgendwie anders oder ein bisschen konservativ, werdekonservativ ist. Ich frage mich, was für eine Gesellschaft das ist, wo das Kindeswohl nichts mehr zählt. Das Kindeswohl ist das Wichtigste, das ist unsere Zukunft. Und auf dem Kindeswohl baut diese ganze Gesellschaft auf. Und wenn ich das Kindeswohl nicht mehr beachte und das Kind nicht mehr in den Mittelpunkt unseres staatlichen Handelns stelle, sondern das Kind wie ein Abfallprodukt behandle und gerade mal so wegwische und nach dem Motto, da geh doch halt, mach ein neues Geschlecht aus dir, kannst du entscheiden ab 14 Jahren auf Zuruf und als Erwachsener jedes Jahr einmal aufs Neue. Ja gut, das kann doch nicht normal sein, kann doch nicht richtig sein. Das unsere Werte sind, auf die wir uns so gerne berufen, wenn wir andere Staaten so gerne abkanzeln nach dem Motto, unsere westlichen Werte. Was sind denn unsere westlichen Werte noch? Es ist doch fast alles weg. Wenn Sie genauer hingucken, also die katholische Kirche rudert mit ihrer Erbsünde herum und die machen wenigstens ihre Hausaufgaben mittlerweile und machen ihre Studien, was alles geschehen ist an sexuellen Verfehlungen. Die evangelische Kirche muss erstmal richtig anfangen. Die hat noch gar nichts richtig zustande gebracht. Die Katholiken haben wenigstens mal jetzt ein, zwei Untersuchungen hinter sich und sind auch noch nicht am Ende. Also da muss man auch sagen, die Kirche hat auch viel Schuld auf sich geladen an diesem fehlerhaften Menschenbild und müsste eigentlich sehr, sehr gut in den Spiegel schauen, bevor sie ankommt und sagt, du böser Mensch, du willst da uns was erzählen, was da nicht wahr ist. Es ist alles wahr, es ist alles belegbar, es ist alles nachweisbar in den Kriminalstatistiken, in dem Bundeslagebild, das das BKA festgehalten hat. Und das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Das Dunkelfeld ist ja überhaupt nicht aufgearbeitet. Und ich rede seit über 40 Jahren über das Dunkelfeld und der Deliktsfeld. Ich werde verrückt, es ändert sich nichts. Jedes Jahr werden die gleichen Worthülsen geprägt bei der Pressekonferenz. Jedes Jahr steht irgendein Innenminister oder eine Innenministerin vorne und sagt, wir werden die ganze Härte des Gesetzes. Und dann gucke ich mir die Urteile an. Den Teichmeister, der kriegt das 2,5 Jahre auf Bewährung und die anderen kriegen 9 Monate und die anderen gehen frei heim. Also ist es, wo ist denn da die Konsequenz? Wo ist denn die staatliche Haltung dazu? Nirgends.
Wobei wir da natürlich im Bereich sind, in dem ja der Staat ohnehin, sagen wir mal, in Erosion eigentlich ist, sowohl exekutiv als auch judikativ, da ja, wie man jetzt auch gerade wieder bei der Kriminalstatistik gesehen hat, Stichwort Ausländerkriminalität, ja ein tatsächlicher Wille für Reformen und für Veränderungen und Bekämpfung gar nicht da ist. Das schließt dann auch an meine Abschlussfrage an, wie könnte denn eine Lösung aussehen, sage ich mal, diese Fehlentwicklungen wieder zu revidieren und das Ganze wieder, sagen wir mal, vom Kopf auf die Füße zu stellen, was da gesellschaftspolitisch und ideologisch aus den Fugen geraten ist.
Das sind so viele Studien gemacht worden in der Vergangenheit, so viele Papiere von so vielen Ministerien und von so vielen internationalen Organisationen. Ich habe stapelweise diese Dinge. Man sollte einfach mal umsetzen, mal machen, einfach machen. Ich bin im Auftrag der stellvertretenden Vorsitzenden des Europäischen Parlaments, die Leiterin des Rechtsausschusses, die hat mich gebeten, vor 3 Jahren mal eine Übersicht zu machen, was auf dem Feld des sexuellen Missbrauchs von Kindern alles so los ist, ein Lagebild und dann Vorschläge zu machen. Ich habe Vorschläge gemacht und ich habe das Lagebild geschrieben über 2 Jahre hinweg und habe also dann erwartet, dass irgendwas Gigantisches geschieht. Aber es ist auch nicht groß was geschehen. Genau das, was ich abgeraten habe, nämlich noch eine neue Organisation zu schaffen, die sich mit der Thematik des illegalen Vertreibens von sexuellen Abbildungen, von Kindesmisshandlungen, eine neue Behörde einzurichten. Aber wir haben genug Behörden. Bringt die Dinge zusammen. Wir haben bei Europol eine andere Möglichkeit, die Daten zu erfassen, als bei NECMEC in Amerika. Wir haben bei Interpol eine andere Technik. Die treffen sich einmal im Jahr, um das einigermaßen deckungsgleich zu machen. Setzt euch da dran, um da eine einheitliche Hash-Technologie einzusetzen. Da werden ja keine Bilder mehr gezeigt, da wird ein Datensalat gezeigt, der dann Gott sei Dank von den Beamten und von den Maschinen gelesen werden kann, ohne die grausligen Bilder sich anzugucken. Aber jedes einzelne Bild ist ein Menschenschicksal. Jedes einzelne Bild ist eine katastrophale Schweinerei. Und da müsste man ansetzen, man müsste das Gesetz, ja. Mein ganzes Berufsleben habe ich eigentlich gekämpft darum, dass dieser sexuelle Missbrauch von Kindern ein Verbrechenstatbestand wird, weil es einfach nicht sein kann, dass die maximale Strafe da 3 Jahre beträgt für so ein Delikt. Das hat man zum Verbrechenstatbestand gemacht und jetzt rudert sie wieder zurück. Warum? Weil es dann, wenn gegenseitigen, bei Jugendlichen, Heranwachsenden, gegenseitigen Einverständnis und so weiter, da passt das nicht ganz, dass man sowas zu einem Verbrechenstatbestand macht. Dann macht ordentliche Gesetze, die diese Lücken eben beheben, aber den Verbrechenstatbestand des Erwachsenen, der ein kleines Kind eben missbraucht. Was ich dabei habe von den letzten 2 Wochen aus Zeitungen, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Kinder, die in Hundezwinger zu so einem Tragezwingerkorb gehalten werden. Großväter, die ihr Kleinstkinder da entsprechend über Jahre hinweg missbrauchen. Also alles, jede Woche mindestens 2 neue Fälle. Es ist tragisch.
Na gut, es ist deswegen umso wichtiger und richtiger, dass Menschen wie Sie und Experten wie Sie hier nicht müde werden, die Stimme zu erheben. Mhm. Herr Kranz, ich sage ganz herzlichen Dank und wünsche viel Erfolg bei der Veranstaltung. Wir sehen uns später noch.
Alles klar, Dankeschön.